die dritte Empfehlung ist, dass Kitas eine rassismuskritische Beratung und auch Organisationsentwicklung braucht. Also das gesamte Team, die gesamte Einrichtung muss sich quasi auf so eine rassismuskritische Organisationsentwicklung begeben, um wirklich diese ganzen Strukturen, die oft so lautlos sind und die Praktiken, die einfach so normal erscheinen, zu hinterfragen und zu reflektieren und zu gucken auch, wie ich als pädagogische Fachkräfte durch meine eigene Sozialisation und meine eigene Position innerhalb dieses Gefüges dazu beitrage, in meinem pädagogischen Handeln tatsächlich rassistische Ausschlussprozesse zu reproduzieren. Und ja, da braucht es tatsächlich eine Reflexion, um das dann auch zu verlernen.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und willkommen zum Melting Pot. Heute sind im Moderationsteam Laura und ich, Janer. Hallo Laura.
Hallo. Hi.
Und wir freuen uns, unsere heutige Gästin, Dr. Seran Bustanje, begrüßen zu dürfen. Hallo Seran.
Hallo. Ich freue mich, hier sein zu können.
Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich stelle dich vielleicht mal ganz kurz vor. Und zwar arbeitet Seran derzeit beim DIZIM-Institut und war zuvor auch schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität in Berlin tätig. Und dort hat sie im letzten Jahr auch ihre Promotion zum Thema Bildung, Diskriminierung, Inklusion, Transformationsprozesse in postmigrantischen Gesellschaften eingereicht und verteidigt. Und wir haben mit ihr eine Person zu Gast, die im wichtigen Feld der frühkindlichen Bildung und damit also bereits in Kitas forscht. Und darüber möchten wir heute auch mit dir sprechen, Seran. Wir machen das traditionellerweise bisher im Podcast immer so, dass wir dem Gast zu Anfang ein paar Fragen stellen. Und da sind zwei Optionen gegeben und von den Optionen musst du dich begründet entscheiden, warum du eine Option wählst. Und da ist thematisch für dich passt, also es sind so zwei Welten, in denen du dich bewegst, wäre die erste Frage, die wir dir stellen möchten, hättest du lieber einen Tag in der Kita oder einen Tag an der Uni?
Zum Arbeiten oder allgemein?
In der Lebenswelt verbringen. Wo fühlst du dich wohler?
Ja, also ich fühle mich tatsächlich sehr wohl in Kitas und ich würde tatsächlich nicht nur als Wissenschaftlerin dort sein, sondern auch als vor allem Mutter. Ich bin auch Mutter von zwei jungen Kindern und ich bin manchmal sehr neugierig und würde gerne einfach mal still und heimlich dabei sein und beobachten, was sie so den ganzen Tag machen dort.
Cool, so Mäuschen sein.
Genau.
Mäuschen spielen, ja. Genau. Teilnehmende Beobachtung.
Ja, so kann man es auch nennen.
Aber als Mutter, genau.
Genau, richtig. Ja, aber wenn wir schon bei teilnehmender Beobachtung sind, eine super Überleitung zur nächsten Frage, die auch stets Teil dieses Podcasts ist. Auf deine Forschung bezogen, arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
Ich arbeite momentan qualitativ vor allem. Mhm. Das rührt auch daher, dass ich mich eben mit Themen befasse, wie Diskriminierung und Rassismuserfahrungen und auch Adultismus, wo ich der Meinung bin, dass mir einfach qualitative Forschung dort einen Zugang ermöglicht, was mir quantitative Forschungszugänge nicht erlauben würden. Also dass ich tatsächlich einen tiefergehenden Einblick dann auch in Alltagspraktiken bekomme.
Mhm. Genau, und wir sprechen ja heute dann jetzt auch mit dir über ein aktuelles Forschungsprojekt, für das du ja auch schon bereits eine Vorstudie durchgeführt hast und das sich eben ja auch mit institutionellem Rassismus in Kindertageseinrichtungen beschäftigt. Und gemeinsam mit KollegInnen hast du dabei ja untersucht, wie institutioneller Rassismus in Kitas entsteht und wie er verhandelt wird. Also ein wirklich sehr spannendes Projekt, vor allem auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Aber wenn ich überlege, Rassismus ist ja auch ein Begriff, mit dem können zwar viele etwas anfangen und wahrscheinlich auch sehr viele und alle unsere ZuhörerInnen haben eine bestimmte Vorstellung davon, was Rassismus bedeutet. Aber eine Vielzahl dieser Beschreibungen können ja auch recht diffus sein und zur begrifflichen Bestimmung von Rassismus gibt es ja auch ja keinen wirklichen Grundkonsens in der Literatur. Erst recht nicht in der deutschsprachigen Literatur, habe ich zuletzt festgestellt. Dazu kommt auch noch, dass es auch ein sehr, ja, wie sagt man, politisierter Begriff ist. Also gerade in Deutschland war der lange mit einem Tabu belegt und wird im Diskurs häufig vermieden. Oder dann verwendet man Begriffe wie, weiß ich nicht, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit oder was auch immer. Also irgendeinen Begriff, um den Begriff Rassismus zu vermeiden, was ja auch schon wieder ein Problem an und für sich ist. Deswegen, um das Ganze zu beginnen, so ein bisschen einzufangen, wie würdest du denn institutionellen Rassismus definieren? Also was meint der Begriff im Rahmen deiner Untersuchung?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr meine Forschung für wichtig erachtet und mir auch jetzt hier die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Ich fange vielleicht, bevor ich das Phänomen des institutionellen Rassismus beschreibe und erläutere, erstmal damit an, wie ich Rassismus verstehe. Und genau wie du gerade festgestellt hast, gibt es da keine Einigkeit in der Forschung und vor allem auch nicht in Deutschland. Und ich begreife Rassismus in Anlehnung an Stuart Hall und Philomena Essett als gesellschaftliches Strukturprinzip und auch als ein Alltagsphänomen. Also ich begreife Rassismus nicht nur in der Form von rassistischen Einstellungen oder Vorurteilen oder Stereotypen, was ja vor allem auch so die sozialpsychologische Perspektive auf Rassismus fokussiert, sondern als ein Strukturprinzip, was Menschen in ihre Position im sozialen Gefüge zuweist, indem einige Menschen durch rassistische Markierungen systematisch bei der Verteilung relevanter Ressourcen benachteiligt, zum Beispiel im Bereich von Wohnen, Bildung und Justiz. Und dabei zeigt sich Rassismus nicht nur in so bewussten Handlungen oder Vorurteilen, wie ich ja schon betont habe, sondern eben auch auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und auch in Organisationen. Und da wären wir jetzt bei der Kita, wo eben auch durch bestimmte Praktiken und rassistische Wissensbestände, Handlungsroutinen, auch seitens der pädagogischen Fachkräfte eben diese Benachteiligung sich systematisch in der Organisation eingeschrieben hat und somit eben institutionelle Ausschlussprozesse reproduziert.
Genau, und in der Pilotstudie, die ich auch eben schon angesprochen habe, in der ihr euch dann mit institutionellem Rassismus eben in der Kita befasst, womit beschäftigt ihr euch da genau? Was war das Erkenntnisinteresse dieser Studie, die ihr durchgeführt habt?
Ja, also vielleicht zunächst einmal, es war eine Kurzstudie, das heißt eine Pilotstudie mit nicht langer Laufzeit, welches Teil des Rassismusmonitors am DEZIM angesiedelt ist. Und in meiner Forschung sind wir explorativ, qualitativ vorgegangen und haben erstmal ja so einen Einblick gewinnen wollen, wie überhaupt institutioneller Rassismus in Kitas sich zeigt und aber auch, wie der Umgang damit ist. Und Hintergrund beziehungsweise auch die Motivation, warum wir überhaupt die Studie durchführen wollten, ist einmal die Erkenntnis, dass Kitas keine machtfreien Räume sind. Das heißt, auch dort zeigt sich Rassismus, Sexismus, Adultismus, Klassismus, Heteronormativität und so weiter. Und interessant ist aber, dass diese Themen oder Phänomene von Ausschluss und sozialer Ungleichheit oft nicht mit Kitas beziehungsweise der frühkindlichen Bildung in Zusammenhang gebracht wird. Und eher im Gegenteil, es wird vielfach angenommen, dass frühkindliche Bildung dazu beitragen soll, soziale Ungleichheit zu beheben. Denn die Vorstellung dahinter ist, erhielten alle Kinder möglichst früh das gleiche Bildungsangebot, wäre Bildungserfolg nicht mehr an soziale Herkunft gekoppelt bzw. geknüpft und es gäbe mehr Chancengleichheit. Und das zeigt sich eben auch darin, dass jetzt zum Beispiel Bund und Länder kontinuierlich in frühkindliche Bildungsangebote investieren und Einrichtungen ausgebaut werden. Allerdings reicht eben diese quantitative Ausbau der Einrichtungen nicht aus, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen bzw. zu garantieren. Und in der Forschung wird eben, in der Bildungsforschung wird deutlich, dass entgegen dieser gesellschaftlichen Erwartungen auch in Kitas eben Diskriminierung stattfindet. Also die Quantität bestimmt nicht die Qualität des Bildungsangebots. Und da wollte ich gerne reingehen und schauen, wie eigentlich sich diese Diskriminierungsformen und vornehmlich habe ich jetzt den Fokus auf Rassismus gelegt, sich in der Kita zeigt. Und was eben auch deutlich wurde, als ich erstmal so einen Forschungsstand mir erarbeitet habe, dass eben es kaum Forschung in Deutschland zu erstmal Rassismus in Kitas gibt. Es gibt so einzelne Studien. Allerdings, was eben auch deutlich wurde, ist, dass sie dann eher mit Konzepten von ethnischen Diskriminierungsformen sprechen, also Rassismus aus dieser postkolonialen, poststrukturalistischen Perspektive, wie ich es verstehe, wird kaum fokussiert. Und was auch deutlich wurde, ist, dass es auch kaum Erkenntnisse gibt, wie eigentlich Familien mit diesen Rassismuserfahrungen im frühkindlichen Bildungsbereich umgehen und wodurch diese diskriminierenden Strukturen in Kitas auch aufrechterhalten werden. Und da habe ich dann meinen Forschungsschwerpunkt gelegt und habe quasi in drei Schritten diese Forschungsfragen mich angenähert und dabei geschaut, welche Praktiken und Routinen einzelne Familien in frühkindlichen Bildungseinrichtungen als rassistisch überhaupt erstmal deuten, welche Strategien einzelne Familien nutzen, um mit diesen Ausschlussmechanismen umzugehen und als letztes, wie diese Strategien hinsichtlich der Veränderung beziehungsweise aber auch Verstetigung von institutionellem Rassismus zu bewerten sind. Mhm.
Und dabei habt ihr Interviews geführt mit Eltern, wenn ich das richtig verstehe, ja. Und gab es Unterschiede zwischen Eltern, die dabei selbst rassistisch markiert sind, also auch selbst Rassismus erfahren und weißen Eltern, oder gab es da keine Unterschiede oder habt ihr eben nur Eltern befragt, die selber auch Rassismus erfahren?
Ja, also in dieser Pilotstudie haben wir erstmal 16 Interviews mit Familien geführt und also Elternteilen. Da waren Eltern enthalten quasi, also 12 BPOC-Eltern, die selbst rassistisch markiert sind und Rassismus-Erfahrungen haben und auch 4 weiße Mütter, deren Kinder rassistisch markiert werden. Darüber hinaus haben wir noch Interviews mit sogenannten Expertinnen aus dem Bereich der Diskriminierungs- bzw. rassismuskritischen frühkindlichen Bildungsarbeit geführt. Aber das erstmal vielleicht am Rande. Und was deutlich wurde, ist, dass es schon einen Unterschied natürlich macht, aus welcher Position heraus Eltern die Rassismuserfahrungen beschreiben. Was deutlich wurde, ist, dass vor allem Eltern, die selbst Rassismus erfahren sind, zum Teil auch sekundäre Diskriminierungserfahrungen in der Verhandlung mit diesem institutionellen Rassismus in Kitas erleben. Und dass die weißen Mütter zum Beispiel oft auch eher auf die Erfahrung ihrer PartnerInnen verwiesen haben. Also dass sie oft auch einfach bestimmte Ausschlussprozesse gar nicht so sehr wahrgenommen haben, sondern dann eher von ihren PartnerInnen darauf hingewiesen wurden und dann von diesen Erfahrungen berichtet haben. Also wir haben jetzt noch nicht systematisch verglichen, inwiefern da wirklich auch ein qualitativer Unterschied auch in den Strategien und in den Verhandlungen gibt. Dafür ist mein Sample noch zu klein, aber das wäre natürlich nochmal spannend, ob jetzt zum Beispiel Elternteile, die weiß positioniert sind, aufgrund ihrer bestimmten Privilegien, die sie einfach auch mitbringen, da nochmal andere Optionen haben, um mit diesen Erfahrungen umzugehen, die in der Kita vonstatten gehen.
Okay. Wir würden vielleicht insbesondere, du hast gerade genannt, dass du die Arbeit in drei Teile sozusagen gegliedert hast. Einmal die Praktiken und Routinen, die rassistisch bewertet werden von den Eltern und Strategien, die angewendet werden, um damit umzugehen und am Ende, wie diese Strategien bewertet werden könnten sozusagen. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, auf den ersten Punkt, welche Praktiken und Routinen das denn überhaupt sind. Also wo treten Routinen und Praktiken auf, die rassistisch bewertet werden, die ihr beobachten konntet?
Also die befragten Eltern oder Familien haben zum Beispiel Rassismus in Kitas wahrgenommen, wenn Vielfalt in der Lernumgebung fehlt. Also wenn zum Beispiel fehlende Repräsentation bezüglich Vielfalt in den Spielmaterialien und Lernmaterialien vorhanden sind. Und diese Beobachtung der Familien deckt sich eben auch mit rassismuskritischen Analysen von Kinderbüchern, zum Beispiel von Maisha Omar, die ja auch festgestellt hat, dass eben bestimmte Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf und so weiter ja Rassismus reproduzieren durch die Art und Weise der Erzählung, aber auch der Bilder und Stereotype, die in diesen Büchern reproduziert werden. Und genau diese Beobachtung und Erfahrung haben auch Elternteile in der Kita. Es gibt leider keine quantitative Forschung oder repräsentative Forschung, die wirklich mal darauf oder die deutlich macht, inwiefern es dort, also inwiefern Kitas tatsächlich eine Unterrepräsentation in der Repräsentation von Vielfalt hat. Also das wäre tatsächlich nochmal spannend zu forschen, quantitativ zu gucken, systematisch. Wie sind die Kitas eigentlich ausgestattet? Gibt es vielfältige Puppen zum Beispiel, die unterschiedliche Hauttöne haben? Welche, allein auch in den, es gibt ja auch dieses eine Buch, Gib mir mal die Hautfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist kürzlich neu erschienen. Und es gibt so Einblick, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Aber das verdeutlicht eben auch, dass eben auch durch so Buntstifte wie die Hautfarbe eben auch rassistisches Wissen in den Kitas reproduziert wird. Und und zum anderen zeigt sich eben auch institutioneller Rassismus durch rassistische Wissensbestände, die natürlich auch pädagogische Fachkräfte in ihrem Handeln sich daran orientieren oder hervorrufen, wenn zum Beispiel und vor allem zur Pandemiezeit gab es ja nochmal einen eklatanten Personalmangel in den Kitas. Und da haben uns zum Beispiel, hat uns eine Mutter erzählt, dass sie dann auch aufgerufen wird, beziehungsweise darum gebeten wird, dass sie doch ihr Kind früher abholen solle, mit der Begründung, dass muslimische Mütter ja nicht arbeiten und deswegen sie ihre Kinder als erstes abholen sollten. Und das
schon sehr direkt.
Genau, sehr direkt. Ja. Genau, wo eben das muslimisch sein mit bestimmten sexistischen Annahmen einfach auch gekoppelt werden. Oder auch zum Beispiel, dass Kinder, die, also eine Mutter hat uns zum Beispiel berichtet, dass als ihr Sohn nicht den Tisch abwischen wollte, dann die pädagogische Fachkraft das Kind als Macho oder Pascha betitelt hat. Und dann wurde die Mutter zum Beispiel zu einem Elterngespräch eingeladen und sie sollte sich zu Genderfragen positionieren. Also das sind alles Mütter, die muslimisch markiert sind. Egal, ob sie jetzt die Religion praktizieren oder nicht, aber allein die Annahme, dass sie muslimisch sein, führt manchmal eben dazu, dass solche Praktiken in der Kita eben zum Vorschein kommen können.
Und was sind dann die Strategien, die die Eltern denn angewendet haben, um mit solchen Zuständen umzugehen?
Also das war sehr heterogen natürlich. Ich habe so 5 Strategien herausgearbeitet, was so hervorgestochen hat von meinem Datenmaterial. Und also eine Möglichkeit, die Eltern anwenden, um mit dieser rassistischen Ordnung umzugehen, ist, das habe ich jetzt Hacking genannt. Das heißt, so eine Art kreatives Wenden der rassistischen Ordnung zum eigenen Vorteil, weil man antizipiert, dass man eventuell Diskriminierung erfahren könnte. Und um es mal plakativ zu verdeutlichen, hat zum Beispiel eine Mutter bei der Kita-Anmeldung ihre Herkunft, ihre Religion und andere Aspekte ihrer Identität verschwiegen, weil sie befürchtet hat, aufgrund dieser benachteiligt zu werden und hat sich dann tatsächlich auch erst, nachdem sie die Zusage schriftlich erhalten hat und als es dann darum ging, diesen Kita-Vertrag zu unterschreiben, erst gezeigt, weil sie einfach antizipiert hat, dass das eben zur Diskriminierung führen kann.
Genau das beobachte ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn es um Wohnungssuche geht.
Ja.
Also, interessant, ja.
Okay. Genau, und gerade Kitas sind tatsächlich ähnlich wie Wohnungen, auch vor allem in der Großstadt, und ich habe ja in Berlin geforscht, ein sehr umkämpftes Feld. Es gibt einen großen Kita-Platzmangel und Kitas haben zum Teil da dann auch die Macht zu entscheiden, mit wem sie gerne zusammenarbeiten wollen. Also die ganze Anmeldeverfahren ist sehr untransparent. Es gibt zwar Wartelisten, aber es ist gar nicht so richtig klar, wer dann wie darüber entscheidet oder ob es da so ein transparentes Punktesystem gibt, wer dann vorrücken kann, nachrücken und so weiter. Und da wird das dann eben auch nochmal, ja, kommt es eben zu Konflikten. Ja, und die andere Strategie ist ganz klassisch die Intervention. Also, dass Eltern, wenn sie dann Rassismus in der Kita wahrnehmen, eben Veränderungsprozesse anstoßen wollen, indem sie eben diese rassistischen Momente benennen und auch teilweise auch tatsächlich sehr kreativ Lösungen aufzeigen. Ja, somit dann auch Gespräche mit den ErzieherInnen suchen und auf diese Diskriminierungserfahrung hinweisen. Mhm. Genau, und ja, wie dann darauf reagiert wird, kann ich vielleicht nochmal gleich dazu kommen. Die nächste Strategie ist die Schadensbegrenzung, so habe ich das genannt. Das heißt, wenn ja Hacking oder Intervention nicht funktioniert, gehen Eltern in so eine Art Schadensbegrenzung über. Das heißt, sie versuchen außerhalb der Kita diese Rassismuserfahrungen ja mit ihren Kindern zu besprechen. So sagt zum Beispiel eine Mutter, dass sie ja versucht, alles Mögliche zu Hause auszugleichen und sie findet es enorm, wie die Kita ihr Kind prägt und es ist unglaublich viel Arbeit, immer wieder dann auch dagegen zu argumentieren und diese ja rassistische gesellschaftliche Ordnung quasi, die das Kind ja immer wieder damit konfrontiert wird oder es ihr herangetragen wird, dann auch andere Sichtweisen zu ermöglichen, das Kind dann quasi im privaten Raum zu empowern. Was ich auch interessant fand, ist die Strategie auch des Herunterspielens. Also es gab auch Eltern in einem Sample, die zum Beispiel rassistische Erfahrungen oder Situationen auch zum Teil verharmlosten oder auch leugneten, dass es überhaupt eine rassistische Diskriminierung ist. Und ja, diese Strategie geht, glaube ich, auch mit einem gewissen Grad an Konformität einher, dass eben Eltern nicht auffallen wollen oder eventuell auch die vermeintlich gute Beziehung nicht gefährden wollen oder sogar auch den Betreuungsplatz nicht gefährden wollen. Und das finde ich sehr spannend, dass dann Eltern eher es dann nicht thematisieren.
Ja, interessant, ja.
Ja, und die letzte Strategie, die wahrscheinlich sehr logisch erscheint, ist die Exit-Strategie. Sie erscheint, finde ich, daher logisch, dass wenn Rassismus in der Kita passiert und mein Kind davon betroffen ist, finde ich, klingt es sehr logisch, dass man das Kind dann dort abmeldet. Aber es war tatsächlich eher eine Strategie, die quasi als letzter Schritt angewendet wird, wenn die alle anderen Bemühungen nicht gefruchtet haben. Und auch hier sieht man wieder auch das Abhängigkeitsverhältnis von den Familien gegenüber der Kita. Bei zeitgleichem hohem Kita-Platzmangel ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ich melde jetzt mein Kind ab, wenn man eben nicht weiß, ob man danach noch einen Betreuungsplatz bekommt. Oder aber auch, weil viele Familien gar nicht sicher gehen können, dass es in einer anderen Kita es zu weniger Diskriminierung kommt. Daher fand diese Strategie jetzt nicht so oft statt, obwohl sie sehr logisch eigentlich erscheint, weil man ja das Kind davor auch schützen möchte.
Absolut, als Ultima Ratio quasi, ja.
Ja.
Und wie war das, wie reagieren die Kitas dann auf diese Intervention der Eltern, wenn das sozusagen wirklich auch offen kommuniziert wird und angesprochen wird? Konnte da was Bestimmtes beobachtet werden?
Ja, auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Da habe ich vier Strategien jetzt herausgearbeitet. Und ich muss sagen, dass ich natürlich jetzt diese Ergebnisse sind so einzuordnen, dass es jetzt erstmal nur eine Perspektive, und zwar die Perspektive der Eltern, berücksichtigt. Was noch aussteht, ist, dass ich sehr gerne noch ethnografische Feldbeobachtungen machen möchte und auch nochmal mit den pädagogischen Fachkräften und Leitungskräften wie auch der Trägerebene noch Interviews führen möchte. Das steht noch aus. Das heißt, die Ergebnisse, die ich jetzt hier präsentiere, sind unter der Perspektive einzuordnen. Das ist die Perspektive der Eltern und Familien ist. Und genau, also die vier Strategien, die ich herausgearbeitet habe, sind zum einen eine Form von ambivalenten Diversity Management, habe ich das genannt. Das wird dann deutlich, also ich kann mal vielleicht plakativ das verdeutlichen, dass eine Mutter zum Beispiel gesagt hat, dass sie mehrmals gefragt hat, ob in der Kita etwas zu Antirassismus gemacht werden könne. Und die Antwort war, wir haben jetzt ganz viel und jetzt steht da erst einmal Gender obendrauf. Ja. Und die sind jetzt seit fast 3 Jahren dort und Rassismus kam nie als Thema. Genau, und ich finde das sehr ambivalent, weil zum einen schreibt sich quasi die Kita irgendwie so Diversity auf die Fahne und Genau, aber so und zeitgleich wird dann das Thema Gender bearbeitet und hier sieht man auch, wie so Sexismus gegen Rassismus auch zum Teil ausgespielt wird. Und somit im Endeffekt auch inszenierter Rassismus verschleiert bleibt. Ja, und die nächste Strategie ist ganz klassisch das Blockieren. Also, dass wenn Eltern ja inszenierte Barrieren wahrnehmen, rassistische Vorfälle darauf hinweisen, dass dann ja diese Hinweise von pädagogischen Fachkräften nicht ernst genommen wird. Und ja, das deutlichste Beispiel eigentlich für Blockieren ist, dass zum Beispiel es kein etabliertes Verfahren auch gibt in den Kitas, wenn Familien eben auf diese Diskriminierungserfahrung hinweisen, bleibt es so ein individueller Fall, wie dann eben darauf reagiert wird. Und oft wird es dann, weil die pädagogischen Fachkräfte oft auch nicht ausgebildet sind in antidiskriminierungskritischer Bildungsarbeit, findet eben oft eine Blockade statt und das Thema wird gar nicht weiter bearbeitet. Und die nächste Strategie ist auch Verharmlosung, ähnlich wie auch seitens der der Familien, dass eben, ja, wenn zum Beispiel Eltern bestimmte Erfahrungen dann berichten, dass dann zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft sagt, dass sie sich das ja gar nicht vorstellen kann, weil sie auch so Lieder singen würden wie drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und sie würden ja auch so anders sein, thematisieren. Also da sieht man eben auch, ja, ist zum Teil ja auch sehr ambivalent und selbst das Lied kann man sehr kritisch betrachten. Ja. Auf der einen Seite und zeitgleich findet auch wiederum eine sekundäre Diskriminierungserfahrung in dem Moment statt, wenn dann das die Mutter zum Beispiel der pädagogischen Fachkraft eine rassistische Diskriminierungserfahrung berichtet und das dann zeitgleich damit auch verharmlost wird und nicht ernst genommen wird.
Ja, absolut.
Ja, und dann die letzte Strategie ist die aktive Exklusion und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, was vielleicht noch zu meiner Vorstellung noch gefehlt hat. Ich gebe selbst Fortbildungen im Bereich der Kitas zur vorteilsbewussten Bildung und Erziehung. Ich mache das schon seit 10 Jahren. Und mir ist das tatsächlich erst durch die Forschung so bewusst geworden, dass auch Kitas die Macht haben, bestimmte Familien, mit denen sie nicht gerne zusammenarbeiten wollen, auszuschließen, indem sie eben das Vertragsverhältnis kündigen. Und es gibt nicht viele Optionen, dass Kitas das tun. Und eine Option ist, dass sie zum Beispiel sagen, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr zu der Familie besteht. Und diese Begründung können sie dann nutzen, wenn Familien kommen und sagen, hey, in dieser Kita findet Rassismus statt. Kann die Kita sagen, okay, das Vertrauensverhältnis ist nicht da, wir können nicht mehr zusammenarbeiten und deswegen kündigen wir das Vertragsverhältnis. Und das hat mich tatsächlich sehr schockiert, weil das ja tatsächlich, das führt ja tatsächlich dazu, dass Rassismus und Diskriminierung einfach dethematisiert wird und gar nicht mehr verhandelt wird, weil einfach dann die Familie, die es anspricht, einfach exkludiert wird.
Ja. Genau, das begründet ja die Ängste auf der einen Seite dann auch auf gewisse Weise.
Genau, und auch die Ängste dann, dass vielleicht Familien, wenn sie dann, also auch andere Familien, die das vielleicht mitbekommen, gar nicht mehr dann mutig sind, bestimmte Themen und Situationen auch anzusprechen, weil sie wissen, was dann daraus folgen kann.
Und du hattest am Anfang, hattest du ja auch gesagt, dass der Ausbau von Bildungseinrichtungen alleine ja nicht ausreicht, um eine Veränderung herbeizuführen. Was wäre es denn, was sich konkret verändern muss?
Ja, also meine Daten oder meine Analyse hat, finde ich, vor allem eins deutlich gemacht. Es gibt kein Beschwerdemanagement in Kitas. Also es bleibt sehr individuell, ob jetzt Familien sich trauen, das dann anzusprechen und dann auch, wie pädagogische Fachkräfte darauf reagieren, bleibt sehr individuell. Und deswegen wäre zum Beispiel eine Forderung, dass es unabhängige Beschwerdestellen braucht. Und dazu rufen ja schon viele NGOs schon seit Jahren aus und es gibt schon einzelne Pilotprojekte, aber es ist noch nicht insofern etabliert, dass es wirklich überall flächendeckend ausgebaut ist. Daher wäre das, finde ich, sehr wichtig, damit eben Rassismus und Diskriminierungserfahrungen in Kitas thematisiert werden können und auch Handlungsalternativen erarbeitet werden können. Ja, und die weitere Empfehlung ist natürlich, dass es in der ErzieherInnenausbildung auch Themen von Rassismus, Diskriminierung und dem Umgang mit Heterogenität in die Curricula implementiert wird. Ich hatte jetzt vorletztes Semester zum Beispiel auch ein Seminar zu institutioneller Diskriminierung im Bildungssystem an der Humboldt-Universität gegeben. Und die, also ich habe das in dem Fach der Sozialwissenschaften eigentlich angeboten, ist dann aber auch geöffnet für angehende Lehramtsstudierende. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist, dass es auch dort im Curriculum fehlt und dass sie quasi zum ersten Mal in ihrem Studium überhaupt mit diesen Phänomenen und Konzepten vertraut wurden. Und das ist einfach mangelnd, wenn man vor dem Hintergrund, dass wir einfach in einer postmigrantischen Gesellschaft leben und auch dann Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte natürlich auch dahingehend ausgebildet werden sollten, wie damit am besten umgegangen werden kann. Ja, und die dritte schließt sich so ein bisschen auch an meine eigene Praxisberatungstätigkeiten an. Die dritte Empfehlung ist, dass es natürlich, dass Kitas eine rassismuskritische Beratung und auch Organisationsentwicklung braucht. Also das gesamte Team, die gesamte Einrichtung muss sich quasi auf so ein rassismuskritische Organisationsentwicklung begeben, um wirklich diese ganzen Strukturen, die oft so lautlos sind und die Praktiken, die einfach so normal erscheinen, zu hinterfragen und zu reflektieren und zu gucken auch, wie ich als pädagogische Fachkräfte durch meine eigene Sozialisation und meine eigene Position innerhalb dieses Gefüges dazu beitrage, in meinem pädagogischen Handeln tatsächlich rassistische Ausschlussprozesse zu reproduzieren. Und ja, da braucht es tatsächlich eine Reflexion, um das dann auch zu verlernen. Und was natürlich sehr mühevoll ist und auch viel Zeit braucht und nicht einfach mit einem Workshop oder einer Fortbildung getan ist, sondern es braucht tatsächlich so eine gesamte Organisationsentwicklung über mehrere Jahre hinweg. Und das Letzte liegt wahrscheinlich auf der Hand, eine rassismuskritische Zusammenarbeit mit Familien, also dass eben die Beobachtung und auch Erfahrung der Eltern auch ernst genommen wird. Und dazu braucht es natürlich auch eine Sensibilität seitens der pädagogischen Fachkräfte, um darauf eingehen zu können und dann die Familien nicht abzuschmettern, wenn sie mit ihren Erfahrungen und aber auch Vorschlägen, die auch zum Teil tatsächlich, wenn ich das bewerten darf, sehr kreativ auch war, und vor allem auch sehr konstruktiv, die dann auch annehmen zu können und das vielleicht nicht als Kritik per se anzunehmen, sondern ja auch, dass eben die Familien ein Expertenwissen diesbezüglich haben und mitgehen und was sie dann auch einfach nutzbar machen können für ihre pädagogische Arbeit.
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Ausführung, dass du uns das jetzt auch so diese ersten Einblicke in deine Pilotstudie hier im Podcast davon berichtet hast. Das ist auf jeden Fall super spannend und auch super wichtig. Deswegen möchten wir dich jetzt zum Ende auch dieser Folge nochmal fragen, ob irgendwas zu kurz gekommen ist, ob du auf irgendetwas nochmal verweisen möchtest, nochmal etwas besonders hervorheben möchtest, was wir jetzt angesichts der kurzen Zeit leider nicht ausführlich besprechen konnten.
Also ich glaube, wir haben viele Punkte genannt. Was ich so gemerkt habe, ist, dass die Stimmung immer mehr so runterging und trist wurde vielleicht, weil es wahrscheinlich auch einfach so ein schweres Thema ist, weil es auch einfach Kinder betrifft. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen die Atmosphäre in den Interviews, die ich geführt habe, wo ich manchmal auch gedacht habe, oh mein Gott, die Eltern haben so wenig Exit-Option aus dieser Situation herauszukommen. Und das tut mir natürlich sehr leid. Und deswegen macht das, finde ich, nochmal diese Forschung vielleicht so wichtig. Und es war, wie gesagt, aber nur eine Pilotstudie. Und ich finde, in Deutschland ist da ein großer Mangel an Daten und auch an wissenschaftlichen, empirischen Erkenntnissen, wie wirklich jetzt sich Diskriminierung in diesem frühkindlichen Bildungsbereich zeigt und sich manifestiert. Im Schulbereich gibt es da schon viel mehr Erkenntnisse zu, aber dieser Bereich wird oft so außen vor gelassen und manchmal finde ich für meinen Geschmack nicht wichtig genug erachtet. Und auch in dieser ganzen Corona-Pandemie-Lage, finde ich, wurde das so deutlich, dass wenn es um Bildung ging, ging es dann eher um Schule und und ich finde, Bildung beginnt eben schon ab dem ersten Lebenstag. Und die Kita als Institution ist da eben auch total wichtig, weil Kinder dort eben als ja erste Sozialisationsinstanz quasi außerhalb der Familie wichtige Botschaften über sich und über andere und über die Welt erlernen. Und daher ist es umso wichtiger zu gucken, ja, was für Botschaften sende ich in meiner Organisation den Kindern aus und inwiefern ist dann die Kita auch daran beteiligt, dass Privilegierung oder Deprivilegierung oder auch vielleicht Empathie und so weiter gefördert wird oder nicht gefördert wird. Genau, das wären so meine abschließenden Worte.
Ja, total. Okay. Ja, vielen Dank, dass du diesen blinden Fleck gewissermaßen beleuchtest für uns. Und jemand muss da ja erstmal mit dem Finger drauf zeigen, um das Problem überhaupt sehen zu können. Also ich habe ja auch auf Lehramt studiert und im gesamten Studium, und ich hatte viele bildungswissenschaftliche Fächer, wurde der frühkindliche Bereich gar nicht erwähnt. Also als wäre das sozusagen völlig so ein Modul, das gar nicht damit zusammenhängt, was später passiert. Und ich finde das super spannend und toll, dass du gerade auf so einen Bereich, der vielleicht, wie du am Anfang meintest, romantisiert dargestellt wird, dass das dort ja funktioniert, weil alle noch zusammen dahin gehen. Also vielen Dank für diese spannenden Einblicke, die wir haben dürften. Und ja, wir müssen uns jetzt leider auch schon verabschieden bei dir und bei den Zuhörerinnen. Aber wir möchten gleichzeitig aufrufen, uns auch auf Spotify und allen weiteren Podcast-Plattformen zu folgen. Und auf Twitter dürft ihr uns auch gerne folgen. Dann bekommt ihr nicht nur Infos zu den nächsten Podcast-Folgen, sondern auch allgemeine Informationen zum Incentim. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.